HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, guten Abend. Auch wenn Armenien und Aserbaidschan Friedensverhandlungen führen, der Konflikt rund um die Region Bergkarabach, der 2020 erneut eskalierte, birgt weiter Sprengstoff, außen- wie innenpolitisch. Immer wieder kommt es an den neuen und alten Grenzen zu Zusammenstößen und der armenische Premierminister, der für die Niederlage und den Verlust weiter Teile in und um die Region Bergkarabach verantwortlich gemacht wird, steht unter Druck. Seit Wochen geht die Opposition gegen seine Politik auf die Straße. Sie wirft ihm vor, auch bei den jetzt laufenden Verhandlungen die Interessen des Landes zu verraten. Die Menschen in Armenien wollen Frieden, aber nicht um jeden Preis. Christina Nagel.
Nicole, du bist ein Verräter, skandieren sie lautstark vor dem Regierungsgebäude in der armenischen Hauptstadt. Ein paar tausend Menschen haben sich an diesem Abend dem Protestzug angeschlossen, trotz heftiger Gewitterschauer. In der ersten Reihe reckt Asparam Krepjan die Faust in die Luft. Die 32-Jährige sitzt für die Opposition im Parlament, doch da, sagt sie kopfschüttelnd, sei es unmöglich, sich Gehör zu verschaffen. Premier Nikol Pashinyan reagiere nicht auf die Bedenken der Opposition, er ignoriere die Forderungen mit Blick auf die laufenden Friedensverhandlungen mit Aserbaidschan, weshalb nur der Protest auf der Straße bliebe.
Unser Hauptziel ist der Rücktritt der kollaborierenden Regierung,
sagt die junge Abgeordnete unter beifälligen Nicken eines älteren Ehepaares, das sich auf dem zentralen Protestplatz im Herzen von Erevan eingefunden hat. Einige Wochen lang hatte die Bewegung den Platz blockiert und eine Art Protestcamp errichtet. Zelte waren aufgestellt worden, eine Bühne. Jeden Abend versammelte man sich, um zu diskutieren. Mal kamen ein paar Dutzend, mal einige hundert. In einem Punkt, sagt Asparam Krepjan, sei man sich einig. Premier Pashinyan komme dem Kriegsgegner Aserbaidschan bei den Verhandlungen viel zu weit entgegen. Er gebe ohne Not armenisches Gebiet preis. Er akzeptiere Grenzen, die für das Volk unannehmbar seien.
Weder das Schicksal der Armenier in Bergkarabach darf zur Verhandlungsmasse werden, noch Armenien selbst. Wir werden unsere Heimat nicht den Türken und Aserbaidschanern geben.
Wie aber definiert man Heimat in einer Region, in der die Grenzen immer wieder gewaltsam verschoben wurden, in der es erbitterten, unversöhnlichen Streit gibt über die wahre Siedlungsgeschichte, die ursprüngliche Kultur, die Religion und die Deutungshoheit des Völkerrechts, in der es zu Völkermord, Vertreibung und gezielter Zerstörung historischer Wurzeln kam? Der Krieg im Herbst 2020 hat die Grenzen erneut verschoben. Dieses Mal zugunsten von Aserbaidschan. Wesentliche Teile der umkämpften Region Bergkarabach und der armenisch kontrollierten Pufferzone, die völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehören, wurden zurückerobert, mit spürbaren Folgen für Armenien. Valeri bremst ziemlich unvermittelt. Er schaut in den Rückspiegel, steigt aus. Auf die Straße ist etwas mit gelber Farbe gesprüht worden. Es sieht aus wie ein Schlagbaum, dazu ein paar Krakel. Valeri schaut besorgt zu Sona. Die Journalistin deutet auf das kleine Dorf rechts neben der Straße, Tigranashen. Es liegt direkt auf der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan.
Dieses Dorf war zu Sowjetzeiten mehrheitlich von Aserbaidschanern bewohnt. Sie sind nach der Unabhängigkeit von hier weggesiedelt worden. Und jetzt hören wir mit Blick auf die Friedensverhandlungen, dass Tigranashen als Enklave an Aserbaidschan zurückgegeben werden soll, was viele Fragen aufwirft. Denn das Dorf liegt direkt an der Straße, die in den Süden Armeniens führt.
Es ist die zentrale Verbindungsstraße und die Sorge ist groß, dass sie von Aserbaidschan blockiert werden könnte. Für die jetzigen Dorfbewohner würde es heißen, dass sie nun diejenigen wären, die gehen müssten. So wie bereits viele andere, deren Häuser und Felder nach dem Krieg an den Feind fielen, wie Aserbaidschan hier unisono genannt wird. Auf der kurvenreichen Passstraße in die südliche Provinz Syunik, über die sich iranische und armenische Lkw quälen, zeigen die Armenier deshalb betont Flagge. Große christliche Steinkreuze säumen den Weg, Fahnen wehen auf Bergkuppen. Auf den Bergwiesen blüht der Klatschmohn. Die Gipfel sind zum Teil noch schneebedeckt. In der Ferne glitzert der Schwarze See. Es ist eine Idylle, die trügt, erklärt Sona und zeigt auf die Karte.
Der obere Teil des Sees gehört zu Aserbaidschan. Und hier unten stehen ihnen jetzt direkt die armenischen Truppen gegenüber.
Immer wieder kommt es zu kleineren Angriffen. Es werden Gefangene gemacht. Weitere Verhandlungsmasse, sagt Sona bitter. Die Lage in der südlichen Provinz sei besorgniserregend, findet auch Irina Jolian. Seit dem vergangenen Jahr befindet sich der Feind direkt auf armenischem Territorium, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin von Goris. Wichtige Verbindungswege seien blockiert, ganze Dörfer abgeschnitten.
Außerdem haben viele Familien Eigentum, Land und auch Vieh verloren, weil sich die Grenze verschoben hat. Für viele Dorfbewohner ist das ein großes finanzielles Problem.
Von der Sicherheitslage ganz abgesehen. Wegziehen aber komme trotzdem für keinen in Frage, stellt sie klar.
Ganz im Gegenteil. Wir arbeiten hier an vielen Projekten, damit Leute in den Grenzdörfern bleiben können. Keiner von ihnen denkt daran, sein Haus aufzugeben, die Familiengräber zurückzulassen oder seinen Grund und Boden. Es ist unsere Erde, unser Land, unser Kampf.
Der Feind müsse gehen und nicht umgekehrt. Deshalb sei es auch so schwer, die Friedensgespräche, so wie sie jetzt liefen, positiv zu sehen.
Die Leute wollen in Frieden und in Sicherheit leben, ja. Aber sie sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen, der jetzt verlangt wird. Der Feind nimmt uns unser Land. Das akzeptiert die Gesellschaft nicht.
Man müsse nur einen Blick in die Geschichte werfen, um zu verstehen, dass die Armenier immer bereit seien, ihre Existenz zu verteidigen, sagt die Vizebürgermeisterin, auf deren Tisch ein Tellerchen mit einer brennenden Kerze aus der Kirche steht.
Ich bin mehr als überzeugt, dass unsere Leute bereit sind, wieder zu kämpfen, wenn es nötig ist. Wir waren immer bereit, für unser Land, unsere Existenz zu kämpfen. Wir werden niemals akzeptieren und zusehen, dass sie unser Land an sich reißen.
Nerkin Khonzoryetsk ist eines der Dörfer, in denen der Krieg vieles, wenn nicht alles, verändert hat. Der einzige Weg führt über eine mit Schlaglöchern übersäte Schotterpiste, die zur Hälfte von einer dicken, nicht verlegten Rohrleitung blockiert wird. Es gibt keine Hinweisschilder, keine Kilometerangaben, nur eine einzige wichtige Wegmarke, einen Schlagbaum. Wer hier nicht links abbiegt, riskiert, plötzlich in Aserbaidschan zu sein. Wer ins Dorf rein will, muss zunächst einen Checkpoint passieren. Ortsfremde Autos werden kritisch beäugt, auch wenn man sie passieren lässt. Es sind die Anwohner selbst, die Fremde zurückschicken und eine Anmeldung einfordern, freundlich, aber sehr bestimmt. Nur eine kurze Überprüfung, das Festhalten der Passdaten, des Autokennzeichens, man wisse ja nie. Vor dem Bergkarabach-Krieg 2020, erzählt Hermine Dilanchan, war die Grenze 150 Kilometer weit entfernt. Nun aber stünden die aserbaidschanischen Soldaten direkt hinter den Feldern des Dorfes.
Wir sehen sie, wenn die Sonne aufgeht. Und auch wenn die Sonne untergeht,
seufzt die Englischlehrerin. Man höre sie schießen üben, reden, beten. Es fielen zwar keine Bomben mehr wie vor anderthalb Jahren, aber man wisse nie, was der nächste Tag bringe. Der Gedanke an Tod und Vertreibung sei immer irgendwie da, im Hinterkopf. Was, wenn die Soldaten einfach vorrückten und das Dorf eroberten? Oder wenn die eigene Regierung das Dorf bei den Friedensverhandlungen preisgibt?
Das Wichtigste, was wir verloren haben, sind Frieden und Sicherheit.
Und trotzdem haben sie den Spielplatz am Kindergarten wieder neu hergerichtet. Hermine hat Hühner angeschafft und mit Hilfe von gemeinnützigen Organisationen und der Stadtverwaltung von Goris in ihrem Haus eine einfache Bäckerei aufgebaut.
Manchmal, wenn ich die Leute hier lächeln sehe, wenn sie ihre Häuser renovieren und Möbel kaufen, dann denke ich, die sind doch verrückt. Wir wissen doch nicht, ob wir am nächsten Morgen noch aufwachen, aber es macht mir Hoffnung.
Hoffnung, dass sie bleiben können und dass das abgelegene 180-Seelendorf armenisch bleibt. Dabei geht es auch Hermine um ganz elementare Fragen. Um die eigene Geschichte, die Kultur, um Sprache und Religion und um die Existenz des armenischen Volkes.
Gott hat uns ermöglicht, diesen Krieg zu überleben. Vielleicht ist es unsere Mission, hier zu leben und uns zu entwickeln. Das Dorf, das Land.
Ein friedliches Miteinander oder Nebeneinander mit Aserbaidschan? Sie schüttelt den Kopf. Nein, das könne sie sich nicht vorstellen, nach all dem, was passiert sei. Die Kriege, Flucht und Vertreibung haben auf beiden Seiten über Generationen tiefe Wunden geschlagen. Zu oft wurden Hoffnungen auf Frieden enttäuscht. Die Journalistin Sona deutet auf dem Rückweg nach Erevan auf die aufgeschütteten Erdwälle entlang der Straße, die inzwischen wieder durch die Ebene führt. Sie soll die lebenswichtige Verkehrsader vor Beschuss aus Nachitschewan, der aserbaidschanischen Exklave, schützen. Eigentlich ein Relikt aus vergangenen Kriegszeiten. 2020 wurde aber auch hier wieder geschossen. Auch die türkische Grenze ist in Jerash nicht weit. Stolz erhebt sich eine große armenische Flagge über der zentralen Straßenkreuzung. Hier kamen Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre die damaligen Präsidenten Aserbaidschans und Armeniens, Heydar Aliyev und Robert Kocharyan, zusammen. Sona scrollt durchs Internet und spielt einen alten Fernsehbericht ab. Mit ernsten Mienen bekräftigen die beiden Präsidenten ihren Willen zu einer friedlichen Beilegung des Bergkarabach-Konfliktes.
Wir brauchen dringend, und ich spreche hier für die aserbaidschanische Seite, obwohl wir in diesem Punkt einig sind, einen stabilen Waffenstillstand. Wir müssen die Verhandlungen fortsetzen, die Vermittler der Minsker Gruppe der OSZE einbinden. Wir müssen alles tun, um die Frage zu klären.
Sagte Heydar Aliyev damals. Der armenische Präsident bekräftigte es.
Ich möchte wiederholen, dass auch Armenien Frieden braucht. Wir sind aufrichtig bemüht, für das Problem friedliche Lösungen zu suchen.
Worte, die heute noch genauso aktuell sind wie damals. Genau darum gehe es doch, sagt Hripsime Grigorian. Die 33-Jährige sitzt in ihrem Büro im altehrwürdigen Parlamentsgebäude in Erevan. Schon allein die Tatsache, dass Premier Pashinyan über Frieden verhandle und nicht mehr geschossen werde, sei ein Riesenfortschritt.
Wir sind sehr optimistisch, dass die Gespräche zu einer nachhaltigen und umfassenden Lösung führen werden. Und es ist klar, dass dafür beide Seiten Kompromisse machen müssen.
Von einem Ausverkauf armenischer Interessen will sie nichts wissen. Vieles werde von der Opposition bewusst falsch dargestellt, sagt die junge Frau, die für die Regierungspartei im Parlament sitzt. Es sei ein durchsichtiges Manöver. Es gehe darum zu erzwingen, was man bei den Wahlen nicht geschafft habe, einen Machtwechsel.
Leider werden der Bergkarabach-Konflikt und die armenisch-türkischen Beziehungen wieder und wieder politisch benutzt werden, um an die Macht zu kommen.
Dem Protest, mahnt sie, solle man nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Es sei eine Minderheit, die auf der Straße sei, angeführt von einer Opposition, die im Parlament vieles tue, nur nichts Konstruktives. Der Oppositionspolitiker Amin Rustamyan winkt ab. In diesem Fall, sagt er, gehe es nicht um die Macht, sondern um die Zukunft des Landes. Pashinyan habe natürlich das Mandat, über Frieden zu verhandeln.
Aber es gibt kein Mandat für einen Frieden, der auf Zugeständnissen beruht, der deine weitere Existenz sinnlos macht. Das wird dann kein Frieden, sondern ein Friedhof.
Für Armenien gehe es bei den Verhandlungen über Grenzen und Verkehrswege um existenzielle Fragen. Umso wichtiger sei es, sich Zeit zu lassen, sich nicht treiben zu lassen und die internationalen Vermittler, allen voran Russland, mit einzubeziehen.
Russland ist momentan mit der Ukraine beschäftigt. Ein prima Vorwand für die Türkei und Aserbaidschan. Alles, was noch nicht aus den Ergebnissen des 44-tägigen Krieges 2020 rauszuholen war, jetzt rauszupressen. Natürlich haben sie es eilig. Sie wollen nicht, dass die Welt ins Lot kommt, dass dieser Konflikt weltweit Aufmerksamkeit bekommt.
Die Auf der internationalen politischen Tagesordnung ist der Bergkarabach-Konflikt in der Tat wieder weit nach unten gerutscht, trotz des immensen Sprengstoffs, den er weiter in sich birgt. Für die gesamte Kaukasusregion, vor allem aber auch für Armenien selbst.
Die Grenzen des Machbaren. Über den Konflikt rund um die Region Bergkarabach berichtete unsere Korrespondentin Christina Nagel. Mein Name ist Liane Stahl und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.